Liebe Hörer des Fürther Flachpass, im ganzen Land werden momentan die Corona-Maßnahmen wieder gelockert. Und auch der Profifußball darf ab dem kommenden Wochenende wieder spielen. Es ist ein immer noch umstrittener Wiederbeginn. Zuletzt wurde ja zum Beispiel das komplette Team von Dynamo Dresden in Quarantäne gesteckt, weshalb sich zum Beispiel die Frage stellt, wie fair die Bedingungen eigentlich sind, unter der diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wird. Gleichzeitig rückt das offizielle Saisonende am 30. Juni immer näher. Die Spielvereinigung hat in dieser Woche die Planung für die kommende Spielzeit vorangetrieben und gleich 7 Vertragsentscheidungen verkündet. Ich habe mit Sportgeschäftsführer Rashid Azouzi darüber gesprochen, wie viel Planung in dieser Krise momentan eigentlich möglich ist, warum das Kleeblatt den Vertrag mit Kapitän Marco Caligiuri nicht verlängert hat und was er den Verein zu sagen hat, die sich für das vierte Eingewächs Jamie Leveling interessieren. Und natürlich ging es auch um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Kritik daran. Das alles könnt ihr euch anhören nach ein bisschen Musik und ein bisschen Werbung. Denn der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehrgirokonto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth, telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de. Gleich gibt's das Interview, vorher aber noch ein bisschen Musik.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Ja, Herr Azouzi, Sie haben in der vergangenen Woche gleich 7 Vertragsentscheidungen auf einmal verkündet. Und das mitten in dieser ja immer noch anhaltenden Corona-Krise, die auch für Profifußballvereine viele Unsicherheiten mit sich bringt. Kann die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden? Wie sieht's mit Sponsorengeldern aus? Wie lange dürfen Zuschauer nicht ins Stadion? Das ist ja alles noch relativ unklar. Lässt sich in der Krise denn schon so gut planen, dass man so viele Entscheidungen fällen kann?
Naja, also die Gegenfrage wäre ja, wie lange soll man warten, bis man vielleicht sogar Werte letztlich irgendwo dann auch verliert. Ja? Also wenn ich jetzt über die Verträge von David Raum oder auch von Maxi Bauer sehe, dann haben wir Optionen, die wir einmal umgewandelt haben und einmal gezogen haben. Das bedeutet, wenn ich die Option nicht gezogen hätte, wären die Spiele ablösefrei gewesen und frei verfügbar auf den Markt. Funk und Burchardt waren wir schon sehr früher im Gespräch. Da hat es Corona noch gar nicht gegeben. Der Abschluss war dann irgendwann mal zwischen den Zeiten oder letztlich die Übereinkunft war dann in der Phase, wo es dann den Abbruch gab. Von daher sind das einfach Dinge, die wir jetzt zu Ende gebracht haben, aber die natürlich schon viel, viel länger und letztlich auch, was die Optionen angeht, schon viel früher feststanden.
Mhm. Eine Option haben Sie jetzt noch nicht gezogen, das ist die von Stürmer Daniel Cateruel. Ist das jetzt zum Beispiel jemand, der, schätze ich jetzt mal, etwas mehr verdient als zum Beispiel ein David Raum oder ein Maximilian Bauer, bei dem vielleicht das finanzielle Risiko noch nicht so abwägbar ist, dass man jetzt sagt, wir können da die Option schon ziehen?
Genau, das ist richtig. Ich habe ja damals gesagt, dass wir die Option gerne ziehen möchten bei Daniel oder bei Keita. Wie gesagt, dann kommt Corona dazwischen und dann haben wir natürlich letztlich dann auch überlegen müssen, ist dieses Paket so in der Form, in der aktuellen unwägbaren Zeit einfach zu stemmen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht zu stemmen ist. Deswegen haben wir dann von der Option keinen Gebrauch gemacht, werden aber natürlich mit Kate nochmal sprechen und schauen, ob wir dann trotzdem auch zu einer Einigung kommen können.
Was schätzen Sie, was muss passieren, damit man bei solchen Fragen mehr Planungssicherheit bekommt? Müssen da jetzt einfach mal ein paar Spiele gespielt werden? Muss die Saison zu Ende sein, dass man da endgültige Planungssicherheit hat?
Nein, wir haben natürlich diese Szenarien, die wir spielen, auch was die neue Saison angeht. Da haben wir natürlich gewisse Annahmen und diese Annahmen beinhalten natürlich dann auch, vielleicht auch eine längere Zeit ohne Zuschauer spielen zu müssen. Ja, nochmal, wir wollen das alle nicht, aber es kann ja sein. Das bedeutet aber auch vielleicht, dass das Fernsehgeld nicht in dem Maße fließt, wie es vielleicht dann auch ausgehandelt ist und noch einige Parameter. Ja, Und demzufolge versuchen wir natürlich ein Szenario abzubilden, was sich insgesamt einfach, und diese Unwägbarkeit hat, glaube ich, jeder, und da ist der Fußball keine Ausnahme, wie es insgesamt weitergeht. Und ich glaube, das kann keiner beurteilen. Ja, der Virus ist gekommen, hat uns alle, glaube ich, auf den falschen Fuß erwischt. Nicht nur den Fußball, sondern die gesamte Gesellschaft. Und ich finde, so sollte das auch gesehen werden. Und jeder versucht, genau wie der Fußball auch, ja, mit einem blauen Auge davon zu kommen oder vielleicht einfach ja, versuchen, seiner Arbeit irgendwann auch nachzugehen und auch seine Geschäftsgrundlage einfach zu behalten. Und wie gesagt, das wird mir manchmal, was den Fußball betrifft, oftmals auch einfach für so einen grundsätzlich auch ein Stück weit zu ungerecht diskutiert.
Können Sie erklären, wie das mit den TV-Geldern funktioniert? Der Großteil der Fernsehsender hat ja eine Tranche jetzt vorab überwiesen. Die werden ja immer nach bestimmten Spieltagen ausgezahlt. Ich glaube, der nächste wäre eigentlich der 26. Spieltag gewesen. Wie ist das jetzt unter diesen Corona-Bedingungen? Muss bis zum 34. Spieltag gespielt werden, damit die nächste Fernsehgeldtranche fließt? Oder ist man da jetzt zu einer Einigung gekommen, dass das vielleicht jetzt nach jedem Spieltag gemacht wird?
Naja, wir hatten es ja schon gesagt, ein Teil ist vor ein paar Wochen überwiesen worden und jetzt der Rest ist, glaube ich, bei der Deutschen Fußballliga und wird aber nach jedem Spieltag ausbezahlt, weil sie sagen muss, also wir müssen gar nichts im Leben, ne? Also ich glaube, das weiß jeder, ne? Aber wir versuchen und das ist das, was wir immer sagen, wir versuchen ein Konzept auf die Beine zu stellen, damit wir unsere Geschäftsgrundlage, sprich unserer Arbeit nachgehen können. Ja, auch wenn man den Fußball immer auch gerne nur als Spiel sieht, das ist ein wunderschönes Spiel und auch was viele freut und letztlich irgendwo auch viele Emotionen gibt. Aber es ist halt schon auch der Beruf, nicht nur der Beruf der 22 Spieler, die da draußen sind, sondern von ganz, ganz vielen allen drumherum, die in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen letztlich dann auch arbeiten. Und da gilt das Augenmerk drauf. Und wir versuchen, ja, wie gesagt, unter Minimierung des Risikos, dem nachzugehen. Das ist alles, was wir möchten oder was wir auch machen.
Vielleicht nochmal zurück zu den Vertragsentscheidungen. Eine hat sicher die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie haben den Vertrag mit Kapitän Marco Caligiuri nicht verlängert, obwohl der vor kurzem noch gesagt hatte, er fühle sich eigentlich fit für ein weiteres Jahr. Waren das in dem Fall dann auch die finanziellen Erwägungen, die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, den Vertrag verlängern wir jetzt nicht nochmal um ein Jahr?
Ich habe mit Marco da ein sehr, sehr offenes Gespräch gehabt und habe natürlich ist das ein Grund, dass es natürlich, das habe ich auch öfter betont, im neuen Jahr, wenn wir den Gürtel in Fürth noch enger schnallen müssen. Der war schon nicht sehr weit, der Gürtel auf, aber wie gesagt, aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung jetzt im nächsten Jahr werden wir den Gürtel noch enger schnallen müssen. Und da gilt es letztlich dann, Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, ich habe dem Marco das auch gesagt, wir unter dem Gesichtspunkt unserer Philosophie, die wir auch noch verstärkter vielleicht in den nächsten Jahren auch gehen müssen, mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die eventuell dann auch irgendwann mal eine Transfersumme dann auch für uns generieren zu können, ist das unabdingbar, dass wir diesen Weg auch weitergehen. Marco ist jetzt 36, gar keine Frage. Marco ist noch relativ fit, aber wir wollen einfach auch die Möglichkeit auch der nächsten Generation geben, sich hier bei uns zu entwickeln. Ja, und wenn wir den Kader zu vielen erfahrenen Spielern letztlich dann zu haben, dann wird es für die Jungen insgesamt schwer, sich da auch durchzusetzen.
Gibt es die Option, dass man Caligiuri, der ja jetzt schon ein kleines Urgestein für diesen Verein ist, vielleicht in irgendeiner anderen Position nach der aktiven Karriere an die Spielvereinigung bindet?
Ja, seitdem ich zurück bin im November 2017, habe ich sehr, sehr oft und viel auch immer wieder mit Marco auch über diese Situation gesprochen, dass sie irgendwann auch mal eintreten kann, dass die Karriere dann auch mal vorbei ist. Ja, ich habe es ja selber am eigenen Leib erfahren. Ich war 33, habe dann aufgehört und er hat sich meines Erachtens bestimmt schon Gedanken über seine Zukunft gemacht, aber ich glaube noch nicht in der Form, dass er das jetzt für den Sommer so sieht. Also das ist zumindest das, was er mir gesagt hat, ja, dass er noch gerne weiterspielen möchte. Wie gesagt, ich habe ihm angeboten, wenn er sich irgendwas in unserem Verein vorstellen kann, da muss man natürlich auch drüber reden, weil es ist auch wichtig, dass das auch mit Inhalt gefüllt ist. Ja, also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wenn du Lust hast, dann arbeitest du hier bei der Spielvereinigung, sondern das muss ja letztlich nachher dann auch insgesamt für alle Beteiligten auch Sinn ergeben, für ihn, für uns. Ja, und man muss letztlich irgendwo vielleicht auch den nächsten Karriereschritt auch mit wenn er Trainer werden will, mit einem Trainerschein letztlich oder halt, wenn es Richtung Marketing oder Management ist, geht es halt darum, auch da sich auch Wissen anzueignen, um sich da zu entwickeln. Mhm. Das ist in allen Bereichen so.
Ein bisschen überraschend ist ja auch, dass Sie mit beiden Torhütern verlängert haben im Wintertrainingslager. Klang es bei Marius Funk zum Beispiel noch so ein bisschen so, wenn er jetzt keine Chance hat, die Nummer 1 zu sein, dann würde er vielleicht lieber wechseln. Haben Sie ihm jetzt eine neue Perspektive aufzeigen können, nachdem beide Torhüter verlängert haben?
Auch da nochmal, ne? Es ist, das muss man natürlich schon nochmal sagen. Wir diese Entscheidungen, die wir insgesamt treffen, natürlich bin ich ja Sportgeschäftsführer, aber wir treffen die, also ich treffe die jetzt nicht alleine, ne? Sondern wir tauschen uns da aus, Torwarttrainer, Cheftrainer, mit dem Scout, mit dem Sergio Pinto, den wir haben, mit allen Leuten, die im sportlichen Bereich letztlich irgendwo auch, deren Meinung letztlich mir auch wichtig ist. Ja? Und bei Marius Funk ist es so, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Meiner Meinung nach auch ein Torhüter letztlich, der auch in der zweiten Liga halten könnte. Und wir haben jetzt, glaube ich, mit diesem Torhüter-Team, mit Sascha, mit Marius und auch mit Leon, drei Top-Torhüter, wo ich überhaupt keine Angst hätte, dass sie sich in der zweiten Liga ins Tor stellen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir machen wollen. Zudem, glaube ich, muss man auch sagen, versuche ich eigentlich, seitdem ich wieder zurück bin, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Auch im Kader. Und ich glaube, wenn man mal sieht, dass jetzt, wir haben mal drei Abgänge, die feststehen, mit Kalli, mit Maxi und mit Sauer. Und wir haben Julian und Keita und Felix Bemu, die noch offen sind, wobei Felix einfach einen Vertrag nochmal bei Werder Bremen hat, im Anschluss an unsere Leihe. Mhm. Glaube ich, kommen wir dem sehr nah, was ich letztlich irgendwo auch vorher gesagt habe, dass wir den Kader zusammenhalten möchten und letztlich nicht zu viel Fluktuation und uns einfach weiterentwickeln sportlich. Gehe ich nach.
Nicht zu viel Fluktuation ist ein gutes Stichwort, weil es ja auch Interesse an manchen Fürther Spielern zu geben scheint. Zumindest an Jamie Leveling soll der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart interessiert sein. Ist das noch viel zu früh, um so eine Überlegung anzustellen, dieses Eigengewächs vielleicht zu verkaufen? Andererseits ist die Spielvereinigung natürlich immer auf Transfereinnahmen angewiesen.
Sie haben es gesagt. Also wir sind immer wieder und gerade ja auch in der jetzigen Phase ist es nicht so, dass wir kein Geld auf Transfererlösen letztlich benötigen. Ja, ich glaube, das ist selbstredend für so einen kleinen Verein, wie wir es sind. Und natürlich in der Krise jetzt vielleicht noch mehr. Aber eins wollte ich einfach, habe ich ja in einem anderen Interview auch gesagt, wir sind kein Selbstbedienungsladen. Also der Verein, der versucht natürlich, dass Spieler sich so entwickeln. Und wenn sie sich so gut entwickeln, dass Interesse da ist, was auch stimmt. Ja, wie gesagt, das Interesse da ist, das weiß ich. Mich hat jetzt zwar noch niemand persönlich angerufen oder das ist auch nicht die Zeit gerade momentan in der jetzigen Phase, dass Vereine über Transfers nachdenken, wo sie einen Haufen Geld ausgeben müssen. Aber ich weiß, dass insgesamt unsere Jungs Begehrlichkeiten wecken. Das ist erstmal ein großes Lob vielleicht auch an unseren Verein oder auch an unseren Kader, den wir aktuell zusammen haben. So sehe ich das. Und wie gesagt, aber man darf nicht denken, dass das letztlich hier über Schnäppchen geredet wird, ja, wo ich dann, so habe ich das zumindest aufgefasst in anderen Berichten.
Also unverkäuflich ist auch ein Jamie Leveling momentan nicht, aber er hat seinen Preis. So könnte man es zusammenfassen.
Ja, aber das ist ja, Sie sagen jetzt, so will ich das gar nicht nennen in der jetzigen Situation, weil ich glaube, alle haben mit anderen Dingen zu tun. Ich wollte einfach nur auf diesen Bericht reagieren oder Ihnen eine Antwort geben, dass wir natürlich ein Verein sind, der auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Ja, aber genauso wie im letzten Sommer niemanden zu verschenken haben. Haben wir nicht, ja, weil diese Spiele haben natürlich auch einen großen sportlichen Wert für uns, ja, und deswegen muss man immer abwägen, was ist an Transfers zu erzielen, wenn dem Verein damit geholfen ist oder wenn uns damit geholfen ist und der sportliche Verlust kompensierbar ist, zumindest dann auch wirtschaftlich, dann muss man drüber nachdenken, das ist da ganz klar entführt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt ja, dass die Spieler zum Verschenken da sind. Mhm. Weil das habe ich halt irgendwo gelesen und der Jamie ist einer unserer größten Talente der letzten Jahre. Und wenn er den nächsten Schritt machen sollte und wenn das in Frage kommen würde, wobei da auch noch ein großes Fragezeichen ist, dann muss sich das letztlich dann auch irgendwie auch für den Verein auszahlen.
Mhm. Wir reden jetzt über Transfereinnahmen. Grundsätzlich ist das wirtschaftliche Modell des Profifußballs momentan eher sehr in der Kritik, weil trotz des vielen Geldes, das da im Umlauf ist, haben die Vereine nicht genug Rücklagen gebildet. Was
ja, das kommt aber jetzt die Gegenfrage, ja. Wenn Ihr Geschäftsfeld keine Einnahmen mehr hätte, wie lange könnten Sie dann überleben als Verlagshaus?
Wahrscheinlich nur eine bestimmte Zeit. Aber es ist natürlich.
Sehen Sie, das ist im Fußball nicht anders wie in anderen Bereichen auch. Aber Adidas, bei der Lufthansa, die Milliardengewinne gemacht. Man kann Rücklagen bilden, das haben wir in Fürth auch gemacht. Aber die sind natürlich nicht unendlich. Und das betrifft aber in der Marktwirtschaft im Grunde genommen jedes Unternehmen, dass du so planst, dass dann natürlich der Betrieb in irgendeiner Form auch weitergeht. Und wenn nicht, dass du zumindest Möglichkeiten hast, darauf reagieren zu können.
Aber wir reden im Profifußball ja jetzt über einen Zeitraum von tatsächlich nur wenigen Wochen, in dem die ersten Vereine schon in ihrer Existenz gefährdet wären. Muss sich irgendwas ändern?
Naja, natürlich müssen sich einige Dinge ändern. Ja. Ich glaube, insgesamt die gesamte Gesellschaft muss sich hinterfragen, ob nicht einiges verändert wird. Ja, nochmal, das betrifft nicht nur den Fußball. Und wenn Sie sagen, nur einige Wochen, es geht ja darum, dass man sagt, und das ist ja auch die Rechnung, die wir aufstellen mussten bei der DFL, wenn in den nächsten 3 bis 4 bis 5 Monaten, also zumindest bis zum 30.06., wenn da nichts reinkommt und wenn ihr keine Maßnahmen trefft, sprich, dass man vielleicht dann auch Gehälter auf Gehälter verzichtet und so weiter. Es ging um das Worst Case. Mhm. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn die Lufthansa das Worst Case macht, ja, dass sie gar nicht mehr fliegen dürfen, dass sie trotzdem alles normal weiter bezahlen müssen, oder auch ihr Verlagshaus, dann würde ich gerne wissen, wie lange die überleben. Und das hat der Fußball letztlich, natürlich muss er drüber nachdenken, ob ausschließlich maßgebend ist, dass man Liquidität vorweisen kann. Ja, was bedeutet das, wenn man hohe Schulden hat? Wobei die hohen Schulden natürlich auch daher rühren, dass viele Infrastruktur gebaut haben. Ne? Also zumindest kann ich Ihnen sagen, dass wir in den letzten Jahren hier sehr viel gemacht haben. Nur das muss auch abbezahlt werden. Das ist genauso, wenn Sie ein Haus kaufen. Ja, wenn Sie dann keine Einnahmen haben, dann haben Sie irgendwann auch ein Problem. Und deswegen darf man jetzt irgendwie nicht den Fußball dahinstellen, als ob das irgendwas komplett Ungewöhnliches ist, dass wenn man 3 Monate vielleicht keine Einnahmen hat, dass dann einige in Schlingern geraten, wenn sie keine Maßnahmen treffen. Das ist doch ganz klar.
Ist es denn überhaupt möglich, dass der Fußball sich unabhängiger von diesen Fernsehgeldern machen kann?
Aber jetzt sage ich Ihnen mal ehrlich, also wenn es das Geld gibt, also soll man ohne das Geld planen? Also für mich muss das irgendwie in der Praxis auch irgendwie verständlich sein. Ja, also du kriegst jetzt, sagen wir mal, eine fiktive Zahl, du bekommst 10 Millionen Euro Fernsehgeld, du planst aber nicht damit. Sprich, du gibst sie auch nicht aus. Mhm. Also wie soll das funktionieren? Also man hat doch gewisse Annahmen, ja, und das hat doch jedes Unternehmen. Ich verkaufe so und so viele Zeitungen, das und das nehme ich ein, so und so viele Anzeigen kann ich halten, so und so viele Klicks bekomme ich, dafür bekomme ich auch Geld. Und damit muss ich doch planen. Und wie soll das anders funktionieren? Also ich weiß nicht, wie das in der Marktwirtschaft anders klappen soll. Mhm. Also du nimmst was ein und du versuchst natürlich, sinnvoll das Geld einzusetzen. Und was man natürlich schon besprechen muss, ob es vielleicht Mechanismen gibt, wo man nicht alles, was reinkommt, sofort wieder ausgeben muss. Aber dafür bedarf es wirklich einer gesamtheitlichen Regelung insgesamt für den Fußball. Und da bin ich gerne dabei. Nochmal, also Rücklagen zu bilden, immer auch jedes Jahr Gewinner einzustreichen, das ist alles schön und gut, das wollen wir alle, aber es ist halt oftmals auch in der Dynamik, ich habe es ja in einem vorigen Interview auch gesagt, in der Erwartungshaltung dann oftmals dann auch schwer umzusetzen. Das sage ich Ihnen auch. Mhm. Ja, wenn Dortmund und Schalke, wenn Dortmund und Bayern jedes Mal in der Gruppenphase rausfliegt, ja, weil die weniger Geld ausgeben können als Paris Saint-Germain und Manchester City, die von Investoren, da bin ich mal gespannt, wie das hier in Deutschland überall aufgefasst wird. Ja, und das gilt letztlich für jeden anderen Verein auch in dem, was die Saisonziele angeht. Dann sagen wir, okay, alles ist der beste Verein ist der immer ein Plus macht, der am wenigsten ausgibt und immer schwarze Zahlen hat. Und wenn er absteigt, ja, dann ist es halt so.
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen, diese Saison jetzt zu Ende zu spielen, sind das eine. Dann gibt es ja aber auch noch die sportliche Seite. Jetzt ist einer ihrer Gegner, einer ihrer kommenden Gegner, Dynamo Dresden, ist jetzt für 2 Wochen in Quarantäne, weil es dort Corona-Fälle in der Mannschaft gegeben hat. Wie fair kann denn diese Saison überhaupt noch zu Ende gespielt werden, wenn so unterschiedliche Bedingungen für die Vorbereitung der Mannschaften gegeben sind? Und wir sprechen ja jetzt über eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, für die es wirklich um die Existenz geht.
Ja, also ich glaube schon, und auch da, Entschuldigung, wenn ich da immer drüber rede, ne? Aber man versucht es so fair wie möglich zu machen. Ne? Ich glaube, die 1000-prozentige Fairness will man nicht ganz reinbekommen. Ne? Nichtsdestotrotz, Sie haben es ja gesagt, also auch da, es geht nicht nur um wirtschaftliche Dinge. Das kommt mir auch im Grunde genommen viel zu kurz in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe eine Saison 2/3 gespielt und ich würde sie gerne zu Ende spielen. Das ist mein sportlicher Antrieb. Ja, wir spielen eine gute Saison. Ja, und wir reden im Grunde genommen, klar, ist das halt so, wir reden über Corona und über Geld, ja, aber wir haben, und das finde ich schon auch, wir spielen auch Fußball, weil wir es gerne machen und weil wir diesen Wettbewerb, der, wie gesagt, jetzt schon 2/3 gespielt ist, auch gerne zu Ende bringen möchten. Und zu dem, was in Dresden, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir wussten, dass das Konzept, so wie es ist, ein gutes ist. Wir wussten aber auch, dass man Rückschläge erleiden wird. Und das ist natürlich, und so ist halt der deutsche Föderalismus, dass das letztlich dann auch ortsabhängig entschieden wird. Ich sage halt nur, und das muss auch jedem klar sein, wenn wir diese Situation so haben, dass Spieler, wenn sie dann mal, oder Betreuer, wenn sie dann mal positiv getestet werden, wenn dann letztlich irgendwo auch die gesamte Mannschaft oder der gesamte Betreuerstab in Quarantäne kommt, dann wird es ein grundsätzliches Problem geben. Aber ich rede jetzt nicht von der Saison, sondern ich rede von den nächsten 2 Saisons. Mhm. Weil so lange, und das ist ja das, was uns die Virologen ja auch im Grunde genommen sagen, auf die wir vertrauen müssen, im Grunde genommen auch, das Virus wird ja nicht von heute auf morgen weg sein und das wird auch am Saisonende nicht weg sein, sondern das wird dann nächste Saison genauso weiterlaufen. Aber es betrifft, wie gesagt, nicht nur den Fußball, sondern es betrifft alle Bereiche im Leben.
Für diese Saison können Sie noch mal erklären, warum es so wichtig ist, die bis 30. Juni zu Ende zu spielen? Klar, da geht es um Verträge, die immer am 30. Juni enden. Mal angenommen, es wäre nicht möglich, sie bis zum 30. Juni zu beenden, weil noch mehr Mannschaften zum Beispiel in komplette Quarantäne müssen.
Aber auch das ist ja immer gesagt worden. Ne? Die FIFA hat uns ja Zeit letztlich irgendwo auch bis 30. Juli, glaube ich, gegeben. Also es gibt ja Möglichkeiten, im Juli auch weiterzuspielen, aber das hat natürlich dann auch mit, und das hat nichts mit dem Fußball zu tun, sondern das sind einfach vertragsrechtliche Fragen. Ja? Also nochmal, der Verband kann sagen, die Saison ist dann zu Ende, wenn die Saison auch zu Ende gespielt ist. Ja? Letztlich steht in den Verträgen meistens der 30.06. drin, dass am 1.07. Letztlich ein anderer Vertrag vielleicht beginnt oder endet auch. Mhm. Und das ist die Intention dahinter, dass man natürlich versucht, das bis zum 30.06. zu Ende zu spielen, aber wenn dem nicht so ist, gibt es den Juli auch noch. Ja, aber es sind halt auch arbeitsrechtliche, das sind Sachen, die kann der Fußball gar nicht entscheiden. Ja, auch wenn du vielleicht sagst, verbandsrechtlich oder vertragsrechtlich jetzt nach dem Sinne des Fußballs, ist die Saison erst nach dem 30.06. fertig, 30.06. Letztlich noch nicht fertig, sondern dann, wenn die Saison zu Ende ist, auf dem Papier steht was anders und natürlich kannst du vors Arbeitsgericht gehen und das in Frage stellen. So sieht's aus, ne? Weil nochmal, das Vertragsrecht beinhaltet natürlich auch das Arbeitsrecht, was jetzt nicht nur auf den Fußball gemünzt ist.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt, was die Spieler betrifft. Wie groß ist denn das Mitspracherecht zum Beispiel der Spieler auch ganz konkret in Fürth? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja welche, die sich Sorgen machen, weil sie Angehörige haben, die in
Risiko kommen. Und das ist ja sehr schön, dass Sie das fragen, weil auch das finde ich es wird ein Bild dargestellt oftmals, was mir echt ein Stück weit zuwider ist, sage ich Ihnen ehrlich. Und natürlich kann man über das Video von Kalou sprechen und das verurteilen, was ich auch gemacht habe. Und natürlich ist es vielleicht auch so, dass der ein oder andere, wenn er negativ getestet worden ist, vielleicht dann auch ein bisschen unvorsichtig wird. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier in Fürth uns versuchen, zu 100% letztlich diese Dinge umzusetzen. Wir haben den Spielern eigentlich mit dem ersten Tag des Abbruchs erstmal nach Hause geschickt. Wir haben ihnen anschließend die Möglichkeit oder die Wahl gelassen, ob sie in der Situation trainieren wollen oder halt eben auch nicht. Und das nicht nur einmal, sondern 4 oder 5 Mal. Und letztlich irgendwo jetzt auch da diese Aussage von Neven Subotić hinzunehmen und so zu tun, als ob die Spieler letztlich irgendwie nicht gefragt werden, das halte ich doch für sehr, sehr bedenklich und oftmals einfach auch, ja, wie viele Dinge in der heutigen Zeit sehr, sehr populistisch.
Aber ich meine, dieser Eindruck entsteht ja jetzt nicht aus dem Nichts. Also es gab zum Beispiel beim 1. FC Köln einen Spieler, Verstrate, der sich Sorgen um seine herzkranke Freundin gemacht hat und das in einem Interview gesagt hat. Und der danach vom Verein in einem Interview auf der Homepage dann zurückrudern musste und man bekam so ein bisschen den Eindruck, er wird da so ein Stück weit gemaßregelt. Wenn sowas passiert, dann ist, kommt dieses Bild vom Profifußball, entsteht ja nicht aus dem Nichts.
Sie reden immer von Einzelfällen, ja. Nochmal, der Fußball hat 1200 Spieler und insgesamt, keine Ahnung, aktuell, die an diesen Test nehmen, fast 1700 Personen. Und du wirst immer vielleicht auch Spieler haben, die sich vielleicht nicht trauen, vielleicht ihre Bedenken zu äußern. Du wirst immer Spieler haben, die es vielleicht nicht verstehen, und du wirst Spieler vielleicht haben, die sich nicht entsprechend gehört fühlen. Ne? Also das wirst du haben. Aber das ist nicht der gesamte Fußball. Und nochmal, ich kann doch von unserem Verein reden. Und da ist bisher noch kein einziger gekommen und hat gesagt, obwohl ich das mehrfach angeboten habe, auch nicht nur in der Gruppe, sondern auch gerne auch in einem Einzelgespräch. Und wir reden hier trotzdem auch, ne? Also rein arbeitsrechtlich müssten wir das eigentlich gar nicht machen. Ne? Und trotzdem machen wir das, weil ich einfach die Situation sehe, in dem Fall jetzt auch, was den Fußball angeht, und sage, das ist alles freiwillig, ob ihr trainieren wollt und ob ihr spielen wollt. Das ist eine Freiwilligkeit. Und ich kann das nicht mehr als das schriftlich zu machen und mündlich mehrmals. Und dann ist es halt so, wenn keiner kommt, dann gehe ich davon aus, oder wenn ich dann auch nachfrage und keine gegenteilige Meinung höre, dann sage ich, okay, der Großteil der Fußballer möchte das gerne. Die sind froh, dass sie auf dem Platz sind, die sind froh, dass sie ihrem Beruf nach und ihrer Leidenschaft nachgehen können. Das ist halt auch ein Stück der Wahrheit. Und nicht nur ein Subotić oder ein Verstrate, die auch dazu gehören, gar keine Frage. Aber letztlich alles zu pauschalisieren, finde ich einfach nicht fair und ist auch nicht gerecht und entspricht auch nicht der Wahrheit.
Letzte Frage vielleicht für dieses Gespräch. Es war jetzt zuletzt in der Diskussion auch eine Gehaltsobergrenze im Profifußball. Den hat der DFL-Chef selbst mit ins Spiel gebracht. Glauben Sie, dass das ein Mittel ist, mit dem der Profifußball A, gerechter werden kann und B, vielleicht auch dieses, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigte Image in der Gesellschaft, dass der Profifußball privilegiert ist, dass dort zu viel Geld fließt, dass das korrigiert werden kann?
Also nochmal, ich habe das auch in einem vorigen Interview auch schon mal gesagt, das mit dem Salary Cap, ich glaube, das würde fast jeder Verantwortliche im Profifußball begrüßen. Ich sage fast jeder. Es wird auch da nicht immer alle, wenn nicht alle die gleiche Meinung haben. Es ist aber auch gut so, weil wir leben in einer Demokratie und jeder sollte irgendwo auch seine eigene Meinung haben. Zudem, dass es zu viel Geld gibt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Geld im Spiel. Aber ich verweise da auch auf viele andere Branchen, in denen auch sehr, sehr viel Geld verdient wird. Und es geht für mich darum, dass das Geld nicht verdient wird, sondern wie wird es ausgegeben? Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Der Fußball hat dann vielleicht auch nochmal im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen und Branchen einfach eine Vorbildfunktion. Und vielleicht muss man einfach da oder sehr sicher sogar auch schauen, wie man sozialer vielleicht in vielen anderen Bereichen da auch helfen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Aber nochmal, den Fußball für alles in Frage zu stellen, was diese Gesellschaft letztlich irgendwo in allen Teilen auch darstellt und abbildet, letztlich da nur den Fußball herzunehmen, wie gesagt, halte ich für viel zu einfach und viel zu populistisch. In anderen Bereichen wird auch sehr, sehr viel Geld verdient und das Geld ist auch nicht immer gerechtfertigt. Das ist die Marktwirtschaft leider. Wir müssen uns insgesamt einfach in der Gesellschaft überlegen, wie wir in Zukunft letztlich miteinander umgehen oder wie letztlich irgendwo auch, wie das einfach weiter funktionieren soll. Und da habe ich meine großen Bedenken und da spielt der Fußball, wie gesagt, auch keine Ausnahme. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Herr Susi, ich danke Ihnen für das Gespräch. Liebe Hörer des Fürther Flachpasses, wenn Sie Anregungen, Kritik an uns haben, dann kommen Sie gerne in unsere Facebook-Gruppe Fürther Flachpass oder schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion-fürth@pressenetz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.